Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Und heute ist David Polte zu Gast. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Wir kennen uns über die New Work Bubble. Er war auch vor vielen, vielen Jahren schon mal hier zu Gast. Dieses Gespräch ist leider nicht mehr zu finden. Nichtsdestotrotz, ich habe mich immer wieder gerne an ihn erinnert. Wir haben uns immer wieder ausgetauscht und jetzt zum aktuellen Schwerpunkt passt er ganz genau. Er hilft nämlich Männern, er hilft Vätern, mehr Balance, mehr Klarheit, mehr, und das ist auch das Thema des heutigen Tages, mehr Fokus in ihr Leben zu bringen. Also nicht zu sagen Kind oder Karriere, sondern nein, ich möchte ein guter Vater sein, ich möchte aber auch in meinem Job, in meinem Beruf gut performen. Und das zusammenzubringen und nicht zu sagen A oder B, du musst dich zu entscheiden, das ist seine Mission. Und genau deshalb sprechen wir über den Fokus. Wir sprechen nicht nur über den Mann, nein, im Generellen sprechen wir über die Arbeit, über Klarheit, über Fokus, über das Essentielle, das Wesentliche. Zwischendrin bist du aber als Mann natürlich auch genannt, wirst erwähnt, und wenn du Kinder hast, dann passt es vielleicht noch ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, ich habe mich auch angesprochen gefühlt. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit dem Gespräch mit David Polte. David, was bedeutet Fokus für dich?
Ja, Fokus. Es mag ein bisschen altbacken sein, aber mit der Wortherkunft anzufangen, hilft manchmal enorm zu verstehen, was man da eigentlich erzählt. Und Fokus kommt aus dem Lateinischen, schreibt man da mit C und heißt Herd oder Feuerstätte. Und in der Optik ist der Fokus der Brennpunkt. Ne? Also wenn du Sonnenstrahlen durch eine Linse schickst, dann gibt es ja irgendwo einen Punkt, wo sie sich treffen, wo du dann zum Beispiel ja auch Papier mit anfackeln kannst, weil das da so heiß wird. Und jetzt ist also Fokus bedeutet für mich der Punkt, den ich durch meine Aufmerksamkeit wärme. Ja, also was ich in den Fokus nehme, das bekommt von mir Energie. Und Aufmerksamkeit, Zeitinvest, Gedankenkraft, solche Sachen. Und wenn man jetzt überlegt, Herd oder Feuerstätte oder eben Brennpunkt, das ist ein begrenzter Platz. Ja, was schon leicht dann nachvollziehbar macht, man kann nicht alles, was es im Leben gibt, in die Küche stopfen. Also da ist selbst die größte Küche zu klein für. Ja, und das heißt, man kann nicht alles gleichzeitig wärmen. Man kann nicht multifokussieren, auf alles gleichzeitig gucken. Und das heißt, für mich ist Fokus, ich muss mich entscheiden oder ich habe eine Wahl. Ja, ich habe eine Wahl, wohin ich schaue, was ist mir so wichtig, dass ich dem den größten Teil meiner Aufmerksamkeit schenke, dass ich das quasi wärme und mich dauerhaft darauf konzentriere. Und dann heißt es natürlich jetzt aufs Leben übertragen, fokussiert sein, dass ich mich entscheide, welche Sache nehme ich in den Fokus und versorge sie so lange mit meinem Zutun, dass es ins Ziel kommt. Genau. Also
ja, das heißt, wenn du sagst Fokus und man muss sich konzentrieren oder man kann nicht alles auf einmal tun, gehst du so weit, dass man sagt, man kann nur eine Sache haben, man kann sich nur auf eine Sache fokussieren, weil das ist etwas, was ich häufiger mal in irgendwelchen Ratgebern lese, schneide alles ab, du musst dich auf eine Sache fokussieren. Und ich denke, ja gut, aber mein Leben ist ja ein bisschen facettenreicher.
Ja, ja, Frank, Volltreffer. Also es ist genau die Frage, die man stellen muss, darf. Also meine Antwort ist folgende, das ist natürlich Quatsch. Also das schreibt sich im Ratgeber ganz toll, sowas. Und dann kommt irgendwie ein Beispiel von vom asiatischen Koch, der nur eine Sache macht und das ist Sushi machen und so. Das ist Käse, ich arbeite mit Papas, mit kleinen Kindern. Wenn du Kinder hast, weißt du, dass das vorbei ist mit dem Fokus. Und gerade deshalb ist es so wichtig. Also meine Antwort ist folgende, du kannst sehr gerne zwei Dinge gleichzeitig tun, du kannst dich aber nur auf eine fokussieren. Also ich kann jetzt sagen, ich fokussiere mich auf den Aufbau einer eigenen Firma. Das heißt aber nicht, dass ich nicht, während ich darüber nachdenke, noch Windeln wechseln kann oder Essen kochen und so weiter. Ja, ich kann nicht gleichzeitig über meine Firma nachdenken und mir dabei ein Rezept ausdenken. Das kann ich nicht. Also ich kann durchaus mehrere Sachen gleichzeitig tun. Ich kann mich aber nicht auf drei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Und dieser Punkt zu sagen, du darfst nur eine Sache tun, der lenkt eigentlich ab. Also das ist zu unterkomplex.
So, ja, okay, gutes also, Wort. Ja.
Ja, also, das ist eine völlige Überforderung, diese Forderung. Also das von jemandem zu verlangen, das ist, kommen wir noch im Gespräch, werden wir noch drauf kommen, dass das nicht funktioniert.
Okay.
Und warum?
Ja, weil dann heißt es ja, also wenn ich dieses Beispiel nehme, ne, also Feuerstätte oder ja. Brennpunkt, ich fokussiere mich auf eine Sache, also in diesem Moment, du hast es ja auch beschrieben, Energie, Aufmerksamkeit, Zeitinvest, was auch immer. Ich kann fokussieren. Was ist dann das Gegenteil vom Fokus? Wie würdest du das beschreiben?
Zerstreuung. Also das ist ein Wort. Ne? Man kann auch sagen Wankelmütigkeit oder Verwirrung, Unklarheit. All das ist das Gegenteil von Fokus, weil wenn wir sagen, okay, also sich nur auf eine einzige Sache zu konzentrieren, das ist Fokus, und sagen, das ist so stimmt das einfach nicht, so ist das Leben nicht, gerade wenn man eine Familie hat oder eben eine Firma leitet, dann es gibt immer mehrere Sachen, die man im Blick haben muss. Aber jeder kennt so Tage, weißt du, wo du diverse Dinge gemacht hast und hast das Gefühl, ich habe irgendwie nichts geschafft. Ja, ich habe den ganzen Tag Attacke gemacht. Ja, und ich habe aber irgendwie nichts wirklich geschafft. Also ich habe nicht das Gefühl, wenn das so weitergeht, dann dauert das nur noch 4 Tage, dann ist was ganz Großes geschafft. Sondern dann kann ich das noch wochenlang machen und habe gar nichts geschafft. Und das ist eben in meinem Auge Zerstreuung. Also um fokussiert zu sein, musst du eine Klarheit entwickeln. Und zwar eine gedankliche, mentale Klarheit. Was ist wichtig? Also was ist so viel wichtiger als all die anderen Dinge, dass ich die Wahl treffen kann, das nehme ich in den Fokus. Das wärme ich jetzt. Das kommt jetzt mit in die Küche. So, und ich bringe gerne so oder häufig so Beispiele aus dem Familienleben, weil ich halt mit Papa, also mit kleinen Kindern arbeite. So, und ich bin selbst einer, natürlich kommt meine Küche, an meine Feuerstätte, kommt meine Familie mit rein, kommt aber auch mein Beruf mit rein, davon leben wir. Und kommt natürlich meine Gesundheit mit rein, sonst kann ich wieder nicht für meine Familie da sein. Also es kommen ein paar Sachen mit rein. Aber es kommt auch ganz viel nicht mit rein. Und jetzt, wenn ich sage, das Gegenteil von Fokus ist Zerstreuung, dann kann man ja das mal genauer beschreiben, was das ist. Und Zerstreuung entsteht, wenn du in deinem Kopf ganz viele Stimmen hast, die von außen kommen. Ganz viele du sollst, ganz viele heute muss man, ganz viele, wenn man so ein Mensch ist wie du, also ein Geschäftsführer, ein Angestellter, ein Programmierer, dann macht man das, ein Vater, dann macht man das und das. Also so ganz viele Stimmen, die da auch noch mitreden. Wenn das passiert, dann kann es passieren, dass man nicht mehr diese ganzen Stimmen sortiert. Nämlich mit der Frage, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Also was ist eben so wichtig, dass es in den Fokus kommt? Und dann ist die Folge ist dann Zerstreuung, ist Unklarheit, Verwirrung, Überforderung. Und dann daraus folgt dann natürlich Unzufriedenheit und weniger Fortschritt und Ergebnisse, als man sich wünscht.
Also das Wort Zerstreuung passt sehr häufig bei mir, nämlich immer dann, wenn ich, ja, wie du sagst, wenn ich nicht fokussiert bin. Es gibt so Tage, wo ich dann manchmal auch so vom Internet absorbiert werde. Also, keine Ahnung, ich finde abends irgendeine coole Podcast-Episode, wo ich denke, oh, catchy Titel, muss ich hören. Höre ich dann morgens beim Zähneputzen.
im Bad, die ersten fünf Minuten, und dann sage ich, oh, gleich nach dem Frühstück, dann gehe ich raus, mache einen kleinen Spaziergang, dann höre ich nochmal 25 Minuten und dann mache ich mir vormittags noch einen Kaffee und dann höre ich nochmal 25 Minuten. Und da war so viel Input drin, den ich gar nicht verarbeiten kann, der aber in mir drin sagt, Frank, du musst noch dies und das und die Welt geht unter oder oh, da sind ganz tolle Chancen. Also es muss ja nicht nur negativ sein, es kann auch ganz positiv sein. Und
würdest du nur...
Ja, genau. Und diese ganzen Gedanken mixe ich dann mit meinem Alltag, mit meinem operativen Tun. Da, also ich fokussiere mich ja weder noch. Also ich kaufe jetzt nicht diese super tolle Aktie, die um 800% steigt in den nächsten 3 Monaten. Ich konzipiere aber auch nicht, dass dieses tolle Konzept, was ich nächste Woche abgeben muss, und weil da bin ich irgendwie auch nicht reif. Also das ist, also ich finde, Zerstreuung ist ein ziemlich gutes Wort. Und ja, ich glaube, wir alle kennen diese Tage, die schon zerstreut anfangen und dann immer zerstreuter werden.
Es ist wirklich Kraft gegen Kraft, ne? Also Das Leben will immer wissen, meinst du es ernst? Und in dem Moment, wo du sagst, ich fokussiere mich jetzt auf das und das, schmeißt es dir eine Frage hin, eben einen tollen Podcast-Titel oder doch mal einen geilen Instagram-Post, wo man sich schnell noch das Video anschaut und fragt, willst du es wirklich? Willst oder vielleicht doch nicht? Und in dem Moment, wo du dann das reinlässt, die Zerstreuung oder die Ablenkung, könnte man sagen, dann sendest du natürlich auch das Signal an dich selbst, naja, so ganz kann ich mich dann doch nicht auf mich verlassen mit meinem Fokus. Ja. Und das verstärkt sich dann gegenseitig selbst. Ne? Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel konkret schaue, wie mache ich das? Weil ich wirklich, ich kenne diese ganzen Phasen von nicht fokussiert sein, natürlich auch. Also gerade was du jetzt beschreibst, beschrieben hast, ist ja dieses, also wenn der Konsum die Verdauung des Konsums übersteigt, also du konsumierst etwas, hast aber eigentlich keine Zeit, es zu verdauen. Also das zu verstoffwechseln. Daraus Energie zu ziehen für dein Geschäft, für deine Präsentation. Also du zum Beispiel, du konsumierst was über Aktien, musst aber einen Vortrag über neue Arbeit halten. Ja, und dann kannst du dein Konzept, in deinem Konzept, das, was du konkret tust, in deinem Kreationsprozess dein Input eigentlich nicht verwenden. Jetzt wabert der in deinem Kopf rum und macht da Hokuspokus, ne? Weil er lenkt dich ab von dem, worum es eigentlich geht. Und was ich jetzt, ich arbeite in dem Feld und ich kriege das dann halt jeden Tag mit. Was machen fokussierte Menschen anders? Also die machen mal eine Sache, sie verringern manuell den Reizumfang. Also das, was an Impulsen, an Reizen auf einen eintrifft. Was heißt das konkret? Ich zum Beispiel, ich habe nicht einen einzigen Newsletter abonniert in meinem E-Mail-Postfach. Ich habe auch, glaube ich, so irgendwie 75 Regeln in meinem E-Mail-Postfach eingestellt, die zum Beispiel Amazon-E-Mails und so bewusst in den Ordner Buchhaltung sortieren. Weil ich will die schon manchmal haben, dass da irgendeine Bestellbestätigung kam und aber kein Produkt oder sowas. Aber ich will nicht, dass ich diese E-Mail sehe. Weil das gibt mir einfach Informationen, die ich nicht brauche, so für meine Arbeit. Und ich habe in meinem Handy alle Notifications aus. Also da ploppt nichts auf, da ist keine rote 1, das ist nichts. Außer wenn in Sonderfällen. Also wenn ich genau weiß, an dem und dem Tag meldet sich irgendwie dann und dann über das und das Tool, der und der, und dann mache ich das an. Aber ansonsten ist das alles aus, weil ich möchte nicht, also das, was ich bewusst beeinflussen kann. Ich surfe auch wenig mittlerweile, das habe ich früher ganz anders gemacht, bei Social Media rum. Weil wenn, dann möchte ich es sehr zielgerichtet tun. Ja, dann möchte ich eine Klarheit haben, was ist mein Engpass, was ist das Problem, an dem ich gerade arbeite, wo ich nicht weiter weiß, und dann suche ich gezielt danach. So, und das schafft eine unglaubliche innere Ruhe. Ne? Und ich habe einen zweiten Schritt selbst, den ich selbst immer mache und den ich auch anderen weitergebe, wie das funktioniert und den ich auch bei vielen Leuten, die ich eben als innerlich ruhig und fokussiert kennengelernt habe, und das ist diese, was ich eben mit Verdauung gemeint habe, also Reflexion. Also du machst quasi, du kannst ja entweder machen oder unterlassen im Leben. Ja, du kannst halt aktiv was tun oder du kannst darüber nachdenken, was will ich eigentlich tun. Und dieses Nachdenken ist in der heutigen Zeit, wenn du mich fragst, wichtiger als das Tun. Egal, ob es um Erfolg in Aktien investieren, in ja, neue Arbeit, also neue Geschäftsmodelle und so weiter. Nachdenken, wofür verwende ich meine Zeit? Von dem Ganzen, was ich konsumiert habe, was ziehe ich daraus für Schlüsse? Von den 100 Millionen Handlungsoptionen, die ich habe, welche wähle ich? Dieses Nachdenken, Reflexion ist elementar und kommt bei wahrscheinlich 95% der Menschen zu kurz. Und das Ergebnis ist Zerstreuung. Weißt du, die ganzen Stimmen, alles, was du dir reingesaugt hast, ist in deinem Kopf. Jedes Plakat, was du liest, was du jetzt gerade wieder irgendwie für eine neue E-Zigarette brauchst und so weiter, das arbeitet da oben und produziert irgendwelche Gedanken und Glaubenssätze und Erwartungshaltung und so weiter. Wenn du dem nicht diese Prüfstation, dieses Innehalten, das Nachdenken, Abwägen, vielleicht auch Recherchieren, Einwerten der ganzen Dinge entgegenstellst, dann bist du quasi Opfer von dieser Zerstreuung. Und das macht Unzufrieden auf Dauer und Überforderung, Stress.
Ja, also bin ich voll bei dir. Ja. Also ich habe schon ganz häufig in meinen Vorträgen gesagt, dass, also ich rede oft über Aktion und Reaktion und ich rede auch häufig über Reflexion, weil ich glaube, dass Social Media, Smartphone, diese Kultur des Always On, immer reagieren zu müssen, auch dazu führt, dass wir viel weniger Zeit haben zu reflektieren. Ich meine, früher, da habe ich so manche Busfahrt durch Ostfriesland gehabt, wo ich vielleicht eine Bildzeitung mir vorher noch gekauft habe, wo ich gesagt habe, boah, 30 Minuten, jetzt kann ich mal ein bisschen Sportteil lesen oder so. Aber dann saß ich da trotzdem noch eine Viertelstunde rum und hatte Zeit zu reflektieren. Und ich glaube, dass wir es ja auch manchmal gar nicht mehr aushalten, diese Momente der Stille, weil immer irgendwas aufpoppt. Also dieses, ja, also das ist das eine. Und dann die andere Seite der Medaille ist natürlich auch dann, anzuerkennen, wie wichtig das eigentlich ist. Ne? Was nützt es mir, wenn ich so eine Challenge habe, jeden Tag ein Buch zu lesen, wenn ich zwei Tage nach dem Lesen des Buches gar nicht mehr weiß, was in dem Buch drin stand, weil ich schon das nächste lese. Also wir konsumieren permanent ultra wertvollen Content, aber dieser Content macht nichts mit uns. Warum konsumiere ich denn dann überhaupt? Ne? Also was heißt, er macht nichts mit uns, aber wenn ich lese jetzt ein Buch und würde ich wirklich darüber reflektieren, dann würde ich vielleicht ein paar Dinge mitnehmen und vielleicht auch tolle Entwicklungen sehen oder, aber ich lese schon wieder das nächste und das nächste und das nächste und irgendwie komme ich auch gar nicht in dieses Umsetzende. Ne? Und also ich glaube, ja. Und der dritte Punkt ist, meiner Meinung nach, wir haben so viele Möglichkeiten, dass Reflexion die einzige Möglichkeit ist, ab und an mal Nein zu sagen. Weil ansonsten bin ich doch automatisch immer in diesem Ja. Wir müssen aber doch. Ich muss doch.
Ja.
Dies und das und das permanent, die ganze Zeit über.
Das ist wirklich, also da sind wir uns ja auch sehr, sehr nahe, du und ich, in dieser Art zu denken. Das Nein sagen, also das schnelle Nein und das langsame Ja, also dieser Spruch ist nicht von mir, aber das ist heute essentiell, weil es gab natürlich eine Zeit früher, wenn wir irgendwie 50, 60, 100 Jahre zurückgehen, wo es diese Langeweile schon gab. Also wenn du in einem kleinen Dorf gelebt hast, gab noch vielleicht maximal Radio, kein Fernsehen, da konnte schon ganz schön langweilig sein im Vergleich zur Großstadt. So, diese Zeit ist aber passé, weil du den großen Internetfirmen mittlerweile halt jeder mitgeteilt hat, was ihn interessiert, ja, durch Big Data Auswertung und dann dementsprechend auch nur spannendes Zeug angezeigt bekommst. Und das macht es natürlich unfassbar leicht, sich den Kram auch reinzusuchten. Und es lenkt auch davon ab, dass halt ein spannendes Leben mit viel Output und viel innerer Klarheit Arbeit ist. Also das braucht nämlich genau das, was du gesagt hast, innehalten, reflektieren, auswerten, verdauen, eine lange Liste machen, wozu man Nein sagt, so wie ich das jetzt weitergebe, dieses Können auch sogar zu einem schon gegebenen Ja hinlaufen und sagen, du Frank, ich habe irgendwie deiner Podcast-Anfrage zugestimmt, aber ganz ehrlich, ich habe mir die nächsten Wochen nochmal angeschaut. Es ist so voll, ich möchte das doch nicht machen. Ich werde da so Matsche in der Birne sein und ich weiß schon jetzt nicht, wie es laufen soll. Bitte finde jemand anderen. Ich helfe dir zur Not dabei. Ne? Also das macht ja fast niemand sowas. Aber ist das völlig in Ordnung? Weil dieses Übercommitten, dieses zu häufig Ja sagen und sich dann, wie gesagt, am Ende vom Tag sagen, jetzt habe ich ganz viel gemacht. Heute musste ich wieder ganz viel tun. Habe ich auch gemacht, musste ganz viel. Wenn ich das aber halt 5 Jahre in die Zukunft verlängere, da will ich gar nicht ankommen. Wo ich da ankomme, wenn ich immer so viel muss und so viel von dem, was ich angeblich muss, auch mache, was gar nicht zu dem Ziel führt. Machen wir das mal ein bisschen konkret. Du weißt ja, dass wir mit dem Wohnmobil über den Winter in Portugal waren und in Südspanien. Ja. Und das ist ja nicht, diese Tatsache ist ja nicht so vom Himmel gefallen, sondern
das war der Zufall, der euch dahin gebracht hat.
Ja, genau. Es gibt Leute, die glauben dran, aber die wenigsten, glaube ich. Also es war wirklich so, dass wir die Idee schon Jahre vorher hatten. Jahre vorher hatten wir den Wunsch, wenn die Kinder noch klein sind, und unsere Große ist jetzt 6, der Kleine ist fast 2, mal längere Zeit zu fahren, also 6 Monate oder mehr. Und dann haben wir diesen Wunsch natürlich nur mit Fokus umsetzen können am Ende. Also nur indem wir da so lange Energie reingesteckt haben, dass wir genau wussten, okay, welche Schritte sind zu tun. Also frei sein von der Arbeit, dieses Wohnmobil finden, weil ursprünglich wollten wir fliegen, dann kam halt der erste Lockdown und war klar, also fliegen geht nicht mehr nach Australien und so. Und dann haben wir uns wirklich bestimmt 80% unseres Umfeldes kam dann mit dem bedauerlich, also mit so einem Mitleid, liebevollen Mitleid auf uns zu, ja, das wird jetzt ja nichts mit eurer Reise. Und wir haben uns da, also nie drüber nachgedacht, die nicht zu machen. Wir haben dann nur überlegt, ja, was machen wir jetzt? Mit dem Bus? Nö. Hotels? Nö, erstmal sind die auch zu und zu teuer. Ja, was, Wohnwagen? Nee, irgendwie auch nicht so toll, weil unser Auto ist zu alt und neues kaufen wollen wir nicht. Wohnmobil? Ja, ich glaube, das machen wir. Und wir haben noch nie in einem Wohnmobil gesessen vorher. Dann haben wir das halt das ist umgesetzt. Ein
Risiko.
Ja, genau. Aber jetzt kommt's, Frank. Ich sitze dann da in Portugal und in Deutschland war halt Lockdown nach Lockdown nach Lockdown-Verlängerung. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, also ich kann mich so gut daran erinnern, ich dachte, wie krass ist das denn? Ich sitze jetzt hier, ich habe diesen Zustand, dass wir unterwegs sind, vorhergesehen. Also ich habe das in meinem Geist erschaffen, diesen Zustand vorher. Und dann habe ich das super konsequent gegen alle Widerstände umgesetzt, zusammen mit meiner Frau.
Ja.
Und das war für mich ein krasses Erlebnis, weil ich an diesem Beispiel, ich hatte schon solche Erlebnisse vorher, aber so klar gesehen habe, ich kann den Zustand machen, den ich will. Ich muss dann aber zu anderen Dingen Nein sagen. Ich muss mich sehr stark darauf fokussieren und durch Ängste durch. Das ist so. Und das war natürlich irgendwie ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Wir waren dann 10 Monate am Ende unterwegs. Und mit diese Klarheit ist dann einfach das Gegenteil von Verzettelung, von Zerstreuung und so weiter.
Ja, bin ich voll bei dir. Und du hast jetzt diese große Geschichte erzählt, aber diese Ängste, diese Widerstände, ne? Also Corona, Ländergrenzen geschlossen, keine Ahnung was, ja, Lockdowns, ja. Das sind große Widerstände. Aber wenn wir jetzt, in meinem Fall, ich habe eine Anfrage, wo ich denke, das passt nicht oder wir werden uns finanziell nicht einig, muss ich ein Nein sagen. Lieber ein schnelles Nein als ein schnelles Ja und lieber ein langsames Ja, das habe ich jetzt schon mal gelernt. Aber auch wenn ein Kollege oder eine Kollegin sagt, kannst du das mal übernehmen? Und wir können es eigentlich nicht, weil, keine Ahnung, die Ehefrau ist krank, die Kinder sind krank oder wir brauchen jetzt mal eine Pause, dann sagt man ja doch zu schnell ja. kriege ich schon hin. Und ich habe heute in einem Artikel, das passt jetzt ganz gut, eine Psychologin gelesen, die hat einen Typen zitiert und der hat gesagt, wenn sie das nächste Mal, also so ähnlich hat er gesagt, wenn sie das nächste Mal von jemandem angesprochen werden, ja, du solltest dich nicht so viel um dich kümmern, dann schauen sie sich diese Person an und dann wissen sie genau, warum das kein guter Rat ist, ne? Also wie jemand aussieht, der sich nicht um sich kümmert, ne? Und das ist, ne, also ich glaube, dass in jedem Nein diese Angst, diese Unsicherheit und so innewohnt und dass sie uns überall in den kleinsten Situationen belastet. Man fühlt sich schlecht, aber warum? Ich meine, im Endeffekt ist ja jedes Nein, was nicht passt, was einfach nicht in die Situation passt, ein Ja zu uns, unseren Bedürfnissen, zu unserer Seele, was auch immer. Also
Ja, das, was du jetzt sagst, ist eine sehr neumodisch formulierte, so ein bisschen psychologisch angehauchte linke Gehirnhälfte-Rationalität. Dann zitierst du halt. Aber also das ist jetzt so ein, das ist total logisch, was du sagst, und das versteht das Unterbewusstsein überhaupt nicht. Warum? Dieser Wunsch, Ja zu sagen, sich nicht unbeliebt zu machen, dazuzugehören, kommt quasi aus den Vorzeiten, aus der Steinzeit. Weil da war das so, wenn du aus der Gemeinschaft rausfliegst, dann hast du im Prinzip ein Problem. Also, und zwar das existenzielle Problem, dass du wahrscheinlich draufgehst ohne Gruppe. Und dieses Programm läuft natürlich weiterhin. Und jetzt ist es so ist meine Sicht auf die Dinge heute. Nun ist es aber so, dass so viele Optionen und Anfragen heutzutage produziert werden von unserem Umfeld und von der Art, wie wir arbeiten und leben und denken, dass dieses alte Programm immer Ja sagen halt irgendwie desaströse Folgen hat. Also Burnout und so weiter kommt ja, so wie ich es verstehe, daher, dass man halt nicht mehr die Kontrolle über das eigene Leben hat. Und dann wird das eigene Leben einem selbst und dieses viele Ja sagen und leisten, obwohl man eigentlich nicht mehr kann, so zur Last, dass es irgendwann Schnapp macht und man viel Zeit hat, bewusst darüber nachzudenken, weil man einfach nicht mehr weiter kann. Und ich habe, also mein Rezept, was ich dagegen gefunden habe, ist eine sehr starke Identifikation, also sehr starke Verbindung zu meinem Wunschleben, zu Zielen und Träumen, die ich habe, aufzubauen und zu meinen Werten. Also wieder Reflexion, ne? Also statt Jahr für Jahr aneinander, Fotocopy live, also letzten zwei Jahre fotografiert, vorne wieder dranhängen. Also statt das zu machen, sich selbst zu erforschen, selbst kennenzulernen, zu überlegen, wie mache ich die Dinge eigentlich, wie treffe ich Entscheidungen und sich dann sehr stark damit zu verbinden, was das Ziel ist, was man anstrebt. Das hat mir geholfen, die Kraft zu entwickeln, Nein zu sagen. Oder immer wieder diese Reflexionsphasen einzubauen, indem man genau schaut, das, was ich tue, führt das eigentlich zu diesem Ziel? Oder eben nicht?
Und passt es ins Bild? Passt es in die Küche?
Passt das in die Küche, ja. Richtig? Ist das, aber ich möchte was anderes loswerden, weil es mir gerade einfach nur in den Kopf fällt. Es gibt einen Tipp, ich habe Folgendes rausgefunden. Wenn du Nein sagst und du begründest es damit, dass du dich gerade fokussierst, dass dir eine Sache wichtig ist, also du begründest es nicht, das ist mir alles viel zu viel und ich muss auf mich um mich kümmern und so weiter, weißt du so? Das sagst du nicht, sondern du sagst, danke, dass du mich fragst, dass du an mich denkst. Ich bin gerade dabei, an dem und dem zu arbeiten, das und das fertig zu machen. Ich möchte mich darauf wirklich mit allem, was ich habe, fokussieren, also konzentrieren. Dann hast du das komplette Verständnis von deinem Gegenüber. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand dann sagt, ja, ich brauche es aber trotzdem. Und stattdessen, das kannst du selbst nachmachen, kommt von jedem die Nachricht, ja, das verstehe ich gut, natürlich, mach das unbedingt. Völlige Zustimmung, Unterstützung. Warum? Meine Interpretation ist, das wünscht sich jeder von sich selbst. Man wünscht sich, dass man selbst die Kraft hat zu sagen, es tut mir wirklich, ich würde dir das jetzt gern helfen, aber wenn ich das irgendwie fertig kriegen will, woran ich gerade arbeite, dann muss ich mich jetzt darauf fokussieren. Und weil sich das alle anderen von sich wünschen, dass sie das in ihrem Leben tun würden, bringen sie es nicht übers Herz, jemand anderen zu zerstreuen, indem sie jetzt irgendwie anfangen, den zu manipulieren und zu überreden und zu sagen, ja komm, Fokus ist doch nicht so wichtig, mach jetzt meine Anfrage. Das macht einfach keiner. Also zumindest bei mir nicht. Und deswegen, das kam jetzt gerade in den Kopf in dieser Fragestellung, jemand anderes will was von dir. Und genau, und es ist ja auch wirklich komplett ehrlich, weißt du, das ist ja kein Quatsch, den man da erzählt.
Bin ich bei dir. Ich finde die Hypothese interessant. Ich werde sie auf jeden Fall testen.
Teste das.
noch manchmal dieses Thema Neid, was da irgendwie so in meinem Kopf rumschwebt, ne, wo ich dann denke, ja, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich fokussiere mich darauf, wir leben ja auch manchmal zumindest gefühlt, vielleicht stimmt das auch gar nicht, in einer Neidgesellschaft. Und wenn man beispielsweise sagt, naja, ich möchte mich jetzt eher auf das und das konzentrieren. Man sagt jetzt, ich habe ein Hobby oder so. Ich will im Sommer, nehme ich nichts mehr an. Ich will jetzt surfen lernen oder so. Dann wäre vielleicht auch jemand neidisch. Aber das ist ja schon wieder eine Angst, wie du es gerade sagst, dass ich aus der großen Gruppe ausgestoßen werde und dann irgendwie alleine zurechtkommen muss. Deshalb, im Prinzip würde ich der Hypothese gerne folgen. Und ich glaube auch, die ist ziemlich realistisch. Und dieses Neidbild, das kommt da jetzt nur so von der Seite reingeflogen. Vielleicht wollte ich auch einfach nur ein Gegenargument finden, keine Ahnung.
Boah, finde einfach ein anderes, weil mit Sicherheit gibt es das.
Jetzt kommt natürlich, also ein Punkt, den ich ansprechen muss, ist, sind wir Männer? Ich meine, du hast in deiner Arbeit, das ist schon jetzt mehrfach gesagt, arbeitest du mit Vätern.
Ja.
Glaubst du, dass wir Männer in Bezug auf Arbeit noch ein Tick crazier drauf sind, noch mehr dominiert werden von der Arbeit und vielleicht deshalb auch weniger gut Nein sagen können und das einfach zu sehr drin ist. Weil ich meine, du hast einen ganz speziellen Blick auf die Sache und da würde mich deine Antwort interessieren.
Ja. Wie fängt man da an?
Vorne,
einmal vorne anfangen. Helmut Kohl hat gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
Dann fang hinten an.
Ich habe mit dieser Frage beschäftige ich mich, seitdem ich 17 bin und ich bin 33. Also ich beschäftige mich mit der Frage, wieso ticken wir als Männer so, wie wir sind und was für einen Einfluss haben wir als Väter auf unsere Kinder, wie sich unsere Kinder entwickeln. Und deswegen kann ich darauf jetzt aus vielen Sichtweisen antworten. Ich wähle folgende. Ich frage mich jetzt beim lauten Denken, wie geht's der männlichen Seele, wenn sie arbeitet? Also wenn Männer arbeiten, was läuft in uns ab? Und aus dieser Fragestellung, aus dieser Perspektive her, nähere ich mich jetzt deiner Frage, wieso sind wir häufig so mit Arbeit identifiziert, oder? War das so deine Frage?
Ja, genau, ja.
Ja, also warum fällt es uns da noch schwerer, Nein zu sagen? Ne? Also wir rennen quasi im absoluten Leistungswillen mit allem Ehrgeiz, den wir haben, in den Burnout, wenn es schief läuft. So, also warum sind Männer auch häufig, man könnte die Frage auch so formulieren, warum bereuen manche Männer, wenn sie mit 60 oder 75 auf dem Sterbebett liegen, 60 wäre jetzt heutzutage sehr früh, aber auf dem Sterbebett liegen, warum bereuen sie dann, so viel gearbeitet zu haben, weniger Zeit mit ihren Kindern gehabt zu haben oder ihre Beziehung nicht gerettet zu haben oder ihre Träume, irgendwie tanzen zu lernen oder surfen zu lernen, ausgelebt zu haben? Warum bereuen die das? Und wieso verhalten die sich in der Situation, so wie du gesagt hast, so wenig Nein sagen? Und meine Antwort, eine von diesen vielen Antworten ist folgende. Viele von uns Männern haben in unserer Seele den Wunsch nach Wettkampf. Und was ist das genau? Also es geht um Kampf im übertragenen Sinne. Also Fußball spielen ist eine Form von Kampf. Also man setzt sich mit 150% ein, um in die durch die Schwierigkeit in die Freiheit zu kommen. Die Freiheit währt nicht lang, es ist Torschießen, ja? Aber du bist durch die gegnerische Mannschaft durchgekommen und mit irgendwie halbem Einsatz wird das nichts. Du kannst jetzt 1000 Beispiele nehmen, ja? Also wir können mal sowas sagen wie Tor beim Fußball haben wir jetzt gesagt. Jetzt nehmen wir sowas wie Wirtschaft, ja? Marktführerschaft werden. Du musst durch deine Konkurrenten durch, sonst bist du nicht Marktführer. Wenn du das dann bist, okay, dann musst du irgendwie ein neues Produkt, neuen Markt aufmachen, um das Spiel wiederholen zu können, weil dann bringt es Spaß. Ansonsten ist öde. Ne? Also du, Männer erleben dann hohe Erregung, Spaß, Passion, Leidenschaft, so richtig, dass du in Energie kommst, dann, wenn du dich voll über dich hinauswachsen musst, am besten nur mit anderen zusammen, aber gegen einen Gegner. Ja? Deswegen Kriegsfilme, Vikings, ja, diese ganzen Serien über Profikiller, sind alles Widerstand, Mann muss durch. Frauen gucken sowas komischerweise nicht, also weniger. So, und was ist der, was hat das alles? Ja, wir fallen 1000 Beispiele ein, Wim Hof, ne? Eiswasser aushalten über Stunden.
Stimmt.
Boah, also der Dusche. Ja, ich oder der Berg, ja? Was ist das? Ja. Das ist, du möchtest siegen. Also du möchtest, die männliche Seele will von A nach B und zwischen A und B ist immer, geht nicht. Schwierig, musst du irgendwie schaffen. So, was hat das mit Beruf zu tun? Beruf ist für die allermeisten Männer das. Sie gehen eben nicht auf Berge, sie sitzen sich nicht in Eiswasser, sie stellen irgendwann fest, meine Frau ist mir zu kompliziert. Also da werde ich dieses Siegesgefühl nie haben. Aber im Beruf, das habe ich von meinem Papa gelernt, das habe ich abgeguckt, das wird auch irgendwie immer noch überall erzählt. Also ich muss ja auch meine Familie ernähren, also das ist ja mal das Mindeste, was ich machen muss. Also überträgst du dieses Siegesparadigma, dieses Kämpfen und Durchhalten und Ankommen und noch ein bisschen Gehaltserhöhung und so weiter, beträgst du das auf den Beruf. Und dann musst du natürlich auch Ja sagen. Jemand, der irgendwie immer Nein sagt, wie soll denn der Karriere machen? Es geht natürlich trotzdem. Ich weiß, wie es trotzdem geht, also wie es gerade durch Nein sagen geht. Aber das Standardding, was wir als kleine Kinder in der Sozialisierung lernen, als Jungs, ist halt, streng dich an, Ehrgeiz, gib Gas, hau da Stunden rein, finde einen guten Weg mit dem Chef und mit den anderen klarzukommen, dass du halt deine Karriere machst und so und pipapo. Und dann machst du und machst und machst du und da dann irgendwie sich bewusst mit 35 Stunden da seine Karriere aufzubauen, das ist dann schon ein ziemlicher Hack, da muss man erstmal drauf kommen, weil das wird dir so keiner vorschlagen. So, und jetzt wird das, wenn du mich fragst, jetzt wird es richtig spannend. Wenn du weißt, dass du Glück im Leben erfährst, wenn du siegst als Mann. Also genau genommen ist es nicht mal der Sieg, der das Glück produziert, sondern das Überwinden von Widerständen ist eigentlich das Glücksgefühl. Also man kann so Reinhold Messner und so fragen, wie war es denn, als du oben warst? Dann sagt er, ja, war nix, war Leere, langweilig. Ja, ich war am Ende und fertig. War nicht geil. Aber die 2 Jahre Vorbereitung waren toll. Trainieren, alle Bücher lesen über diesen Berg, Leute ausfragen, Testexpeditionen, Geld akquirieren, weißt du? Also dann hochlaufen, Schuhe ausprobieren, Equipment testen. Alter, das ist geil, das Ding vorzubereiten. Du weißt, du kannst draufgehen. Da ist Adrenalin drin ohne Ende. Du kannst da keine Fehler machen. Ja, also sagen, ja, scheiße, hätte ich das mit diese Schuhe mal vorher ausprobiert, hätte ich gewusst, dass die Sohle abfällt. So, jetzt ist mein Fuß leider abgefroren. Also das kannst du so nicht bringen. Und wenn du aber oben bist, ist es langweilig. Das heißt, was wir eigentlich verstehen wollen, wenn wir Glück im Leben haben wollen, ist, Widerstände überwinden bringt Spaß. Und wenn man dann noch versteht, das muss ja nicht bei der Arbeit sein, dann muss man auch nicht in der Arbeit immer Ja sagen, sondern dann kann man auch bei der Arbeit sagen, also ein bisschen persönliche Entwicklung ist schon notwendig, um da hinzukommen, aber es geht, dann kann man sich sagen, also wenn ich jetzt vom Ende meines Lebens zurückschaue, welche Siege will ich denn errungen haben? Aha, ich möchte für meine Kinder ein wunderbarer Papa gewesen sein. So, dafür muss ich erstmal ein wunderbarer Mensch sein. Ne? Ich muss mich selbst lieben, muss stolz auf mich sein, muss Nein sagen können, muss meinen Kindern auch irgendwo einen Rahmen setzen können, muss verlässlich sein. Da kann man halt nicht immer Ja sagen, weil wenn man schon zu dem Kind Ja gesagt hat, ich bin um 14 Uhr bei der Kita, dann kann man nicht mehr zum Chef sagen, ja, mache ich noch schnell, dann musst du Nein sagen, weil wenn du dein Kind, ja, ist so, dann leidet quasi eine der wesentlichen Beziehungen in deinem Leben, weil dein Chef wird sowieso, der wird irgendwann das Unternehmen verlassen oder dich rausschmeißen, das hast du nicht in der Hand. Aber dass dein, ob du rechtzeitig bei der Kita bist, das liegt an dir. So, und wenn du jetzt sagst, vom Ende des Lebens rückwärts geschaut, dass du, ich möchte meine Beziehung hinbekommen haben, ich will keine Scheidungskinder produzieren, ich möchte fit gewesen sein, das Fitsein führt zu gutem Sex, führt zu, hast du nicht gesehen, und ich möchte mit meinen Freunden und mit meinen Hobbys Zeit verbracht haben, dann, wenn du da nicht völlig doof bist, dann weißt du, dass das mit einer 80-Stunden-Woche in der Regel nicht geht. So, und wenn das machst, dann stellst du fest, ja, klasse, aber eine Beziehung mit meiner Frau hinbekommen, das ist mal mindestens so schwer wie eine Karriere machen, eher schwerer. Und wenn du jetzt aber dieses Paradigma von Berghochklettern, von Karriere im Beruf machen, auf die Beziehung überträgst, dann siehst du, das funktioniert auch so. Also du stellst fest, ich habe mit meiner Frau meinetwegen immer den gleichen Streit. Ich kann jetzt folgende Option machen. Love it, change it, leave it. Ne? Also kannst sagen quasi, ich verändere das. Das heißt, ich muss wachsen. Ich muss rausfinden, was mein Anteil an diesem Streit und lernen, wie wir das besser hinbekommen können. Das ist quasi auf dem Ziel zu meiner Beziehung hat gehalten, eine Hindernis, was ich nehmen muss. Du kannst aber natürlich auch, also das wäre jetzt einfach change. Ne? Also du ja. Weiß ich ja nicht gar nicht, love it, change it, leave it. Du veränderst was, du veränderst dich. Dann könntest du natürlich love it sagen, dass ich lebe einfach damit. Ne? Also ich bin schwierig, meine Frau ist schwierig, ist halt so.
Ich mag das
ist auch. In Ordnung.
Streit.
Ist auch in genau. Ordnung. Ja, gehört halt dazu. Ja, meine. Ja. Ist auch in Ordnung. Es geht mir gar nicht um richtig und falsch. Und dann kannst du natürlich auch noch laufen, also weggehen oder sie geht weg oder wie auch immer. Und ihr sagt, das ist hier einfach zu stressig für uns. Und was ich jetzt, du hast jetzt gefragt, warum sagen wir beim Beruf so oft ja? Und ich glaube, dass wir als Männer häufig keine anderen Antworten haben, wo kriege ich Selbstbestätigung her? Ja, also wo, und ich glaube, Selbstbestätigung kommt daher, dass wir uns selbst überwinden. Also wenn ich mache jeden Tag Sport, also 15 Minuten, um genau zu sein, habe so TRX-Bänder, wo ich halt, also die hängen oben fest und dann kann ich mich so in eine Schräge da reinlegen in diese Bänder und dann halt den Rücken trainieren und Liegestützen und so weiter. Und das mache ich jeden Tag. Und da ich das jeden Tag mache, besiege ich mich jeden Tag selbst, weil ich habe keine Lust. Aber ich weiß, ich ziehe daraus die Selbstbestätigung, ich ziehe die Sachen durch. Und das ist auch in meinem Job jetzt so. Weißt du, wenn ich mit den Papas, mit kleinen Kindern arbeite, ich werde dafür bezahlt, dass ich ehrlich bin. Aber habe ich Angst, dass das, was ich sage, bei denen auf Widerstand stößt und dass sie sagen, ja, sag mal, geht's dir noch gut? Ja, also ich muss ja ehrlich sein. Das ist ja mein, ich werde dafür bezahlt. Aber natürlich habe ich Angst. Das heißt, ich muss einen sehr, sehr starken Muskel haben in Sachen Klarheit. Dinge ansprechen. Fokus selbst haben und Fokus von anderen einfordern. Und das ist jetzt so meine 20-Minuten-Antwort auf die Frage, warum sagen wir im Beruf so häufig ja? Ja, weil wir dieses Programm nicht in der Tiefe verstehen. Wenn wir es verstehen, können wir es neu gestalten.
Ja, ich bin voll bei dir und ich glaube auch, dass ein zerstreuter Coach niemals ein guter Coach sein kann, sondern ich glaube, dass du eine gewisse Klarheit, Haltung einfach brauchst und ohne das wird es nicht gehen. Ne? Also wenn du heute so sagst, morgen so, wie soll man da andocken? Ne? Also das wäre wenig magnetisierend. Mich interessiert noch eine Frage. Also die Erklärung, deine Hypothese, du hast ja schon gesagt, du hast noch zig andere Antwortmöglichkeiten auf diese Frage, aber du hast zwischendrin einmal gesagt, dass man nicht immer mehr arbeiten muss, um erfolgreicher zu sein. Also es geht auch andersrum. Wie geht das? Also ja. Das klingt nämlich so häufig auch nach einem Trailer bei YouTube, werde schnell reich und bei Instagram klick auch mal hier und da. Aber das ist es ja nicht. Ne? Ich glaube, da sind wir auch einer Meinung. Alle HörerInnen dieses Podcasts wissen, wie ich dazu tendiere. Aber ich glaube, du bist da auf einem ähnlichen Pfad unterwegs, oder?
Also wenn ich zu den Schaumschlägern gehören würde, dann würdest du mir niemals mit mir reden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Vielleicht als Investigativreportage.
Ich habe einen entlarvt, ich habe einen gefunden und hier ist er. Ja, genau. Wie geht das? Ja, das möchte ich. Ich möchte einmal eine kleine Geschichte erzählen, um die Motivation darzustellen, warum ich glaube, darauf eine Antwort zu haben. Du kommst ja daher, wo meine Mutter groß geworden ist, Nordfriesland. Du kommst aus Ostfriesland, oder?
Ostfriesland.
Genau, ich, ja. Sie kommt aus Nordfriesland.
Das ist noch ganz weit weg.
Ja. Und ich bin in Lübeck geboren und im Umfeld von Lübeck aufgewachsen, in einem ganz, ganz kleinen Dorf. Und da gab es 5 Bauernhöfe und 60 Häuser. So, und wir haben im Sommer Stroh gestarkt. Was heißt das? Du hast eine Mistgabel quasi, also eine Forke mit 3 Zacken. Und du piekst da den Strohballen drauf, die kleineren, und du drückst den hoch in den, also vom Hänger hoch oben in den Dachboden und mit so viel Kraft, dass er oben reinfliegt. So, jeder, der mal einen Strohballen hochgehoben hat, weiß, dass das zwar vielleicht die ersten 3 Mal Spaß bringt und danach ist das painful. Und ich bin halt so ein maximaler Hämpfling gewesen. Also null Power quasi. Ganz klein, ich bin 1,73 und so und da war nichts dran. Und die anderen hatten halt alle Muckis und so weiter. Und aus der Zeit habe ich die Erkenntnis mitgenommen, es gibt viele Wege zum Ziel. Manche gehen mit Muskelkraft und Ehrgeiz und manche gehen mit Schlauheit, also mit Gedankenkraft.
Ja.
Und auf dieser Motivation ist dann die Forschungsreise der letzten Jahre aufgesetzt, also die letzten, würde man sagen, 10, 15 Jahre. Und jetzt wird es konkret. Also jetzt hast du mich gefragt, wieso behaupte ich, man kann Karriere machen, auch ohne einfach immer viel Zeit zu investieren, ganz viel Networking zu betreiben, überall dabei zu sein und so weiter. Wieso geht das? Und meine Antwort ist, vor allem in Wirtschaftsunternehmen, wahrscheinlich aber auch in vielen anderen Organisationen, zählt am Ende vom Tag, zählen Ergebnisse. Und Ergebnisse wiederum haben für das Unternehmen oder die Organisation, denen du durch dich, deine Persönlichkeit, diese Ergebnisse anbietest. Also du sagst ja quasi, hey, ich kann bei euch arbeiten als, weiß ich nicht, Webdesigner. Und das Ergebnis für euch sind halt Webseiten. Und wenn du noch ein bisschen konkreter bist, sagst du, es sind auch noch Webseiten, die Leute, wenn die da auf irgendwas draufklicken, geht auch wirklich das Fenster auf. Und ich helfe euch auch noch, die so zu designen. Also ich mache auch noch UX-Design, dass die Leute da auch wirklich draufklicken und auf der Seite bleiben und so weiter. So, das ist das Ergebnis, was ich euch anbiete. Und jetzt brauchst du eine gewisse Zeit, um dieses Ergebnis zu produzieren. Und du bietest es einem bestimmten Kunden an. So, Frank, jetzt musst du genau zuhören. Und der andere auch. Wie kannst du mehr Geld verdienen oder mehr Karriere machen, ohne mehr Zeit zu investieren? Option 1. Du lernst einen Weg zu finden, wie du deine Leistung mit weniger Zeit anbietest. Ja? Was heißt das in meinem Beispiel mit dem Webseitenbau? Du lernst entweder schneller coden oder mit bestimmten Containern zu arbeiten oder mit virtuellen Assistenten zusammenzuarbeiten, denen du Teile des Codings abgibst. Du findest einen Weg, besser in dem zu sein, was du tust. Ja, das mag Zeit kosten, diesen Weg zu finden. Aber viel weniger Zeit, als die anderen mit ihrem mehr Zeit investen, mehr Muskelkraft, bei mehr PowerPoints abgeben und so weiter, als diese Leute investieren.
Ja.
So. Option 1 ist, besser werden in dem, was ich tue. Option 2 ist, einen Kunden finden, für den das mehr Wert hat. Jetzt wird's richtig spannend. Pass mal auf. Du bietest das jetzt einem Kunden an und dem, meinetwegen bietest du jetzt dein Webdesign, bietest du jetzt einer Marketingagentur in einem mittelgroßen Ort an. Diese Agentur hat irgendwie 10 Mitarbeiter, jetzt kommst du dazu und die hat halt Kunden in der Umgebung. Da sind irgendwie kleine Mittelständler dabei, aber halt auch irgendwelche Modegeschäfte und so weiter. So, die zahlen dir einen Betrag X als Gehalt, ja, wenn du da fest arbeitest. Jetzt machst du Folgendes, du wirst halt besser in dem, was du tust, oder du sagst, naja, ich biete das einfach an einer anderen Agentur an oder einem Unternehmen direkt und stellst fest, wenn du jetzt schlau bist und nämlich anfängst zu recherchieren, dass für manche Leute Webdesign ganz anderen Wert hat als für die Agentur, in der du arbeitest. Weil die Agentur, in der du arbeitest, hat meinetwegen Kunden, die so und so viele Webseitenbesucher pro Monat haben oder die sogar quasi gar kein Online-Geschäft haben und nur eine Webseite wollen für ihr kleines Ladengeschäft und so weiter. Die haben so und so viel Umsatz, davon will der Inhaber so und so viel haben. Der gibt nicht bereit, so viel für eine Webseite zu zahlen. Jetzt gehst du zu jemandem wie Amazon, vielleicht ein doofes Beispiel, zu einem größeren Unternehmen, die da Tausende von Leuten über ihre Seiten jagen, da unendliche Millionen von Umsatz mitmachen. Und deren Problem, wenn die Seiten nicht gut sind, ist halt viel größer als in der Bereich, wo du arbeitest. So, das ist nicht neu. Und was ich hier erzähle, ja, das ist keine neue Erkenntnis. Du stehst aber echt auf dem Schlauch, wenn du mit Leuten redest und sagst, und merkst, dass sie das alles verstehen, aber auf ihr Leben nicht übertragen, weil dann Tausende von Ängsten kommen. Ne? Also sagst dann, ja, mach das mal in deinem Leben, überleg mal. Und jetzt haben wir also die Variante 2 gemacht, es einem Kunden anbieten, für den es mehr Wert hat. Und jetzt möchte ich noch einen Punkt hervorheben. Wir können uns ja mal fragen, was ist überhaupt Wert? Also was ist denn Wert? Wert ist nicht Zeit, sondern Wert, also was es für einen anderen für einen Wert hat, resultiert daraus, wie schmerzhaft für denjenigen, der für deine Leistung zahlen soll, das Problem ist, was du für ihn löst. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, ja, ja.
Der andere hat also ein Problem, ja. Und wenn das richtig schmerzt, und das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, wie sehr das schmerzt. Wenn das richtig schmerzt, ist auf einmal der Preis egal. Vorausgesetzt, du kannst glaubhaft kommunizieren, dafür brauchst du ein Wissen darüber, dass du diese Leistung wirklich bringen kannst. Also du musst dich selbst gut kennen, du brauchst Selbstbewusstsein. Und wenn du dann das Selbstbewusstsein hast, die Kompetenzen hast und deine Leistung jemandem anbietest, für den das ein wirkliches Problem löst, kannst du das Vielfache verlangen. So, und jetzt noch die Frage, ist das halt so ein unseriöses quasi Schaumschlägerei? Nein, weil das, was ich da sage, kann schon mal 5 Jahre dauern, bis du rausgefunden hast, worin bin ich richtig gut, was sind meine Stärken, wo sind auch meine Leidenschaft und für wen kann ich mit diesen Stärken, Leidenschaft und meinen Kompetenzen ein echtes Problem lösen. Das kann schon mal 5 Jahre dauern, bis du das rausgefunden hast, aber das macht Sinn. Diesen Weg zu gehen. Das ist meine Antwort darauf.
Da sind wir auch wieder beim Thema Reflexion. Also ohne Reflexion komme ich auf diese Gedanken ja gar nicht. Ne? Und,
besser Säge schärfen als Aktionismus.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da schließt sich auch wieder der Kreis. Ne? Also wenn ich es schaffe, vielleicht zu erkennen, dass ich einen dieser beiden Wege gehen kann, sprich, ja, die gleichen Output in weniger Zeit hinzubekommen oder jemanden zu finden, der mir für die gleiche Leistung mehr Geld zahlt. Es kommt auch darauf an, bin ich angestellt oder selbstständig, genau, freiberuflich, ja. Völlig egal. Aber ich glaube auch, dass es in allen Kontexten möglich ist.
Ja.
Dann schaffe ich mir ja wieder einen Raum, den ich füllen kann mit anderen Dingen, in denen ich wieder im Wettbewerb sein will, vielleicht in der Beziehung, in der Familie, also wo ich Hürden überwinden will, wo ich einen Fokus setzen kann, einfach weil ich mehr Zeit habe. Und ja, ich glaube nämlich auch, dieses ewige Streben nach mehr Geld und dann kaufe ich mir das gute Leben. Ich glaube, das haben wir auch in diesem Podcast schon viel zu häufig diskutiert. Das ist ein Weg, der doch oft in die Irre führt. Sondern es ist eher diese Einkehr nach innen und da zu suchen, was will ich eigentlich?
Ja.
Was sagt mein Körper? Was sagt mein Geist? Was sagt meine Seele? Und dann zu sehen, okay, was dockt an? Ne? Und ich finde die Perspektive von dir super, also zu sagen, ich muss fit sein, dann ist der Geschlechtsverkehr auch besser, steile These. Hast du gesagt? Ich zitiere dich.
Habe ich gesagt, stehe ich zu.
Nein, aber wie du sagst, ne, also diesen zu sagen, oh, das ist mir der einfache Weg, ist vielleicht das Business. Und die anderen Dinge, das ist mir zu kompliziert oder und da gehen wir zu schnell auf. Fand ich sehr interessant, nochmal eine ganz, ja, ganz andere Sicht auf das Thema, wie wir es vielleicht bisher hier hatten.
Ich hab mir, während du gesprochen hast, ist mir dazu noch was eingefallen. Ich habe mich nämlich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Also wo kam denn bei mir eigentlich diese Suche nach diesen Antworten her? Ne? Weil je nachdem, welche Frage du in die Welt schmeißt, kriegst du natürlich auch Antworten. So, und ich habe, wie ich ja erzählt habe, gefragt, wie kann ich quasi das Strohstarken einfacher machen? Und irgendwann habe ich dann natürlich in dem Zusammenhang gesehen, ja, das hat schon mal jemand gelöst, es gibt Förderbänder dafür. Manche Bauernhöfe haben die halt und manche machen das von Hand. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber dieses Beispiel habe ich dann ja weitergetragen. Und als meine jetzt große Tochter, die ist jetzt 6, und damals war sie meine kleine Tochter, weil die einzige, als die geboren wurde und insbesondere als sie 1 war, habe ich so einen Moment gehabt, wo ich im Schaukelstuhl saß in Hamburg in unserer Wohnung und unter uns wohnte so ein Choleriker, ja, der wirklich immer, wenn es zu laut war, gegen die Decke gehauen hat und der ist so wütend geworden, hat sich die Hände blutig geschlagen. Also wir hatten da keine schöne Zeit in der Wohnung, das will ich hier eigentlich sagen. Dann sitze ich da und sage so, irgendwie bin ich nicht happy beruflich. Ja. Und dann ging der Gedanke weiter und habe immer gesagt, also meine Tochter, die soll mal nicht so viel extra Runden drehen wie ich. Also erstmal was studieren, was sie dann gar nicht so toll findet. Und die soll irgendwie auf ihr Herz hören, nicht so verkopft sein wie ihr Papa und so. Dann sitze ich da und denke so, nach allem, was ich über Papa sein und Vorbild sein weiß, lernen Kinder durch Nachmachen. Nicht durch irgendwelche Wünsche, die die Eltern haben. Und dann da war ich so schlau zu kombinieren, also gut, wenn ich das mir für sie wünsche, macht Sinn, dass ich ihr das vormache. Das war dann gar nicht so eine angenehme Einsicht, weil das würde ja bedeuten, ich muss jetzt mein Leben ändern. Und dann habe ich in diesem Moment das aber so klar gesehen, also ich erzähle es ein bisschen witzig, aber es war wirklich bitterer Ernst. Ich habe das kapiert, habe gesagt, okay, dann muss ich ernst machen. Mir ist das wirklich wichtig für sie und deswegen mache ich jetzt ernst und kündige ein Jahr im Voraus, ohne was Neues zu haben. Und ich hatte auch nach diesem einen Jahr noch nichts Neues, weil ich bin auch ein Mann, weißt du, ich habe 150% gearbeitet. Also ich habe zwar nur, komme ich jetzt halt das gleiche Punkt, auf den ich komme. Ich habe zwar nur 35, 37 Stunden gearbeitet, aber ich hatte immer, ich hab nichts nebenher gemacht. Ich habe immer diese Loyalität, dieses Abliefern, Probleme lösen im Blick gehabt. Also ich habe nicht nebenher mich nach einer neuen Stelle umgeschaut. So, und als ich diese Erkenntnis hatte, hatte ich noch ein paar mehr in der Zeit und habe gesagt, also so ein Leben, wo ich es beruflich einfach nicht richtig hinbekomme, das will ich nicht. Ich will erfolgreich werden. Und die zweite Bedingung war, die ich mir gegeben habe, ich möchte, dass meine Kinder einen Papa haben zum Anfassen. Also so ein Typen, an dem die sich reiben können, wo die merken, der ist da, der kriegt auch mit, was bei mir so abgeht. Und ich wollte auch für mich selbst die sehen, wie die groß werden. Also ich finde das, also ich genieße das unendlich zu sehen, wie Kinder die Welt erforschen, wie sie so Entwicklungsschritte machen, wie sie dann mehr sagen, mehr mitkriegen, sich Fragen stellen, Dinge ausprobieren. Das ist für mich das einfach, mich lädt das auf mit Energie. Wie gesagt, ich habe irgendwie mit 17 angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es mich halt einfach interessiert. Und als ich diese zwei Bedingungen hatte, viel für meine Kinder da sein und sehr beruflich erfolgreich werden, da kannst du jetzt lange überlegen, kam natürlich die Frage, wie soll das denn gehen? Also schließt sich das nicht völlig aus? Also sind das nicht die zwei bescheuertsten zwei Ziele, die man sich setzen kann? also um unglücklich zu werden, weil man es einfach beides nicht erreichen kann gleichzeitig. Und ich habe dann gesucht. Und suchen heißt, ich habe dann diese Frage formuliert für mich, also wie geht das? Nicht geht das, also nicht ja, nein, sondern wie? Ja, und dann Bücher gelesen, Podcast gehört, jeden Menschen gefragt, von dem ich das Gefühl hatte, dass der Beruf und Familie hinbekommen hat. Und am Ende war das, was ich dir gerade erzählt habe. Also ich musste dann rausfinden, wenn ich mehr verdienen will, dann muss ich besser werden. Also muss ich einfach schlicht und ergreifend viel besser werden in dem, was ich tue. Oder ich muss es jemand anbieten, dem das mehr wert ist. Und diesen zweiten Schritt habe ich halt bewusst getan. Das heißt, ich habe dann war Assistent der Geschäftsführung vorher in einer kleinen Beratungsfirma in Hamburg zum Thema Familie und Beruf, habe gekündigt, dann war ich frei, also war arbeitslos und dann habe ich vorher mal so Talentcoaching gemacht, ne? Also wer bin ich, was mache ich gut und so und wusste dann, also mit meinem Lebenslauf, ich habe Kunstwissenschaft und Medientheorie studiert und Philosophie, so und wusste ich werde nicht eingeladen zu Vorstellungsgesprächen. Das kann die Personalabteilung nicht wechseln, was da auf den Papieren steht. Aber ich mag gern mit Leuten reden. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe über 100 Gespräche geführt mit Leuten aus der agilen Softwareentwicklung. Warum? Das war meine Antwort auf die Frage, wem kann ich meine Leistung anbieten, dem das mehr wert ist. Weißt du, also ich habe da nicht die Welt neu erfunden. Ich habe einfach nur gemerkt, in der Softwareentwicklung kann ich gut mit den Leuten, weil ich kannte viele in dem Bereich, so von Netzwerkveranstaltungen, woher wir uns auch kennen, Intrinsify, New Work Context und so. Und ich wollte ja auch nicht in so einen verstaubten Konzern, sondern in so eine hippe Bude und so. Ich hatte also eine grobe Vorstellung, wo ich hin will und ich wusste, da wird für das, was ich tun kann, also meine Stärken sind mehr bezahlt. Und dann hatten diese 100 Gespräche mit Leuten, die da schon sind. In diesen Gesprächen war der Redeanteil von mir so hoch wie jetzt deiner in unserem Gespräch und der Redeanteil des anderen so hoch wie meiner. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich habe unendlich viel gelernt. Also nach 100 Gesprächen mit Leuten, Alter, ich wusste, wohin sich die Szene entwickelt. Ich wusste, was Leute in diesem Beruf, für den ich mich zertifiziert hatte, Scrum Master, worauf es da ankommt. Ich habe so viel Know-how angesammelt, dass ich danach einfach nach 9 Monaten innehalten, also was wir hier mit Reflexion beschrieben haben. Also ich habe 9 Monate nicht immer nur agiert und mehr Ehrgeiz, mehr Anstrengung und so weiter, sondern ich habe 9 Monate lang Know-how aufgebaut, mich selbst erforscht, habe einen Meditationsaufenthalt gemacht mit 9 Tage lang Schweigen. Kein Augenkontakt, keine Hörbücher, kein Stifte, kein Sport, nur morgens um 4 aufstehen und 7 Stunden am Tag meditieren. Heftig, oder? Also das habe ich gemacht. Ja. Und nach dieser Phase hatte ich einfach doppelt so viel verdient.
Ja, krass. Also es zeigt, es gibt Wege und ja, du hast uns einen gezeigt. Viele Wege führen nach Rom. Einer davon heißt ja, David exakt. Polte. Wer diesen Weg genauso gehen will, der wird wahrscheinlich ihn nicht finden, weil jeder Weg ist ja irgendwie auch individuell.
Exakt.
Aber ich bedanke mich für diesen Einblick in einmal deine Welt, in deine Geschichte, aber auch in deine Gedankenkonstrukte, die uns hier, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Touch gegeben haben. Und vielen Dank.
Sehr gern, Frank. Danke fürs Gespräch. Du hast irgendwie die Fragen gestellt, die mich in den Monolog geführt haben. Das ist aber auch in Ordnung, glaube ich. Also ich hoffe, dass es spannend war für dich und für die Zuhörer. Und wünsche dir alles, alles Gute damit.
Danke.
Danke, dass ich zu Gast sein konnte. Ciao.
Das war das Gespräch mit David Polte. Seine Website findest du in den Shownotes und ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Ciao.